Es geht ja ums Beten heute und ich möchte euch mitnehmen an das Ende unserer Wiese. Dort habe ich vor vielen Jahren eine Bank aufgestellt und ein kleines Dach drüber gemacht. Und das ist ein schöner, einsamer Ort geworden und dort verbringe ich jede erste halbe Stunde des Tages. Also im Winter nicht, aber jetzt wandelt sich die Zeit so langsam. Da muss ich ins Haus ziehen. Und in dieser ersten halben Stunde des Tages, da habe ich schon so manche Entdeckung gemacht. Ist euch mal aufgefallen, wenn wir beten, wenn wir irgendwie zusammenkommen und beten, dann ist es in aller Regel so, dass wir uns fragen, für was wollen wir dann beten? Und dann ist die Fürbitte das, was 80% oder 90% unseres Gebetes ausmacht. Das ist ziemlich egal, wo ich hinkomme, das ist eigentlich überall so. Noch ein bisschen Dank dabei und je nach charismatischer Prägung noch ein bisschen Lob dabei, aber das meiste ist die Fürbitte. Und ich habe so im Lauf der vielen Jahre am Ende meiner Wiese gemerkt, dass es mich zu viel mehr noch hingeführt hat. In diesem kleinen, manche sagen, das sieht aus wie so ein kleines Wartehäuschen an der Haltestelle, ist aber noch nie ein Bus gekommen. Ja, man kann nicht lang genug warten. Vor inzwischen relativ vielen Jahren, da fiel mir auf, dass sich in mir etwas festfrisst, dass es etwas in mir gibt, was mehr oder minder dauernd da ist und was mich in einer Weise innerlich belagert, die mir nicht gut tut. Das war die Tatsache, dass mir etwas geschehen ist, ich sag mal vorsichtig, was ich als Unrecht empfand oder mehrere Sachen. Was wir empfinden und was objektiv ist, ist ja eine andere Frage, aber was mich innerlich umgetrieben hat und zunehmend in Besitz genommen hat. Und die Folge davon, ich habe das irgendwann kapiert, ist Bitterkeit. Und dann habe ich vor Gott in meiner Gebetszeit darum gerungen, dass ich vergeben lerne, und zwar konsequent, dass ich loslassen lerne. Und dass Bitterkeit nicht mehr zu mir gehören soll. Ich habe damals den Entschluss gefasst, ganz fest, ich möchte ein Leben ohne Bitterkeit führen. Das geschah in dieser Zeit des Betens. Und damals ist mir auch klar geworden, dass das ja in jedem Vaterunser drinsteht. Vergib mir meine Schuld, so wie ich vergebe meinen Schuldigern. So wie ich vergebe. Aber das ist heute nicht das Thema. Vor einigen Jahren, die nicht so lange her sind, da ist mir was anderes in dieser Zeit am Morgen aufgefallen. Auch ich komme ja aus der Tradition der Fürbitte heraus. Und dann habe ich gemerkt, die Fürbitte dreht sich doch im Wesentlichen um meine Familie, um meine Freunde, meine Gemeinde, um die Menschen, die ich kenne. Und ich habe gemerkt, es gibt ja so unglaublich viel mehr Leid in der Welt. Es gibt ja so viele Menschen, denen es so viel schlechter geht als mir. Und die kommen so wenig vor in meinen Gebeten. Und wahrscheinlich nicht nur in meinen, die kommen auch in unseren Gebeten, glaube ich, relativ wenig vor. Wenn wir hier in der Gemeinde miteinander beten, taucht das Leid der Menschen in der Welt selten auf. Ich freue mich immer, wenn Brigitte oder jemand anders hier in der Moderation das aufgreift, so wie auch heute. Und ich habe mich dann gefragt, ich habe Gott dann angeschaut in dieser Zeit und habe gefragt, wie komme ich denn damit zurecht, dass ich mich um meine Nächsten, meine Familie drehe und dass ich irgendwie geneigt bin, das so viel größere Leid anderer Menschen auszublenden. Und es nicht so dicht an mein Herz heranzulassen, dann tut es ja auch nicht so weh. Alles, was ich von meinem Herzen fernhalte, das tut nicht so weh. Ist euch mal aufgefallen, dass es deutlich mehr Klagepsalmen als Lobpsalmen gibt? Also die Menschen im Alten Testament, die wussten offensichtlich zu klagen. Klagen ist ja was uns ganz fremd geworden ist. Haben wir das schon mal erlebt, dass in jemand hier in der Gemeinde vor Gott geklagt hat über das Leid, das andere Menschen erleben? Oder auch in seinem privaten Beten, wann klagen wir noch? Klagen ist ja was ganz anderes als jammern. Aber ich merke, wenn wir darüber reden, ob wir für irgendwie für die Menschen im Sudan oder in Palästina oder in der Ukraine beten wollen, dann gibt es manchmal unterschiedliche Ansichten. Dann sagen die einen, man muss die Schuld mehr an der Stelle sehen und die anderen mehr vielleicht doch mehr an der Stelle. Und dann werden wir uns nicht so ganz einig, in welche Richtung wir beten sollen. Und dann habe ich gemerkt, was mir auf jeden Fall bleibt, das ist über das Leid der Menschen vor Gott zu klagen. Das geht auch dann, wenn ich nicht hundertprozentig weiß, wer nur die größte Schuld trägt oder wo die Ursachen sind. Aber ich glaube, dass Gott bewegt, wenn er sieht, dass mein Herz bewegt ist, dass ich nicht gleichgültig dastehe. Jesus weint über Jerusalem, weil er sieht, dass die Menschen den Frieden, den er ihnen anbietet, nicht ergreifen. Und er weint, weil er sieht, welches Unglück über Jerusalem kommen wird, was noch gar nicht da ist, was kommen wird. Die Menschen liegen ihm so sehr am Herzen, er ist tief ergriffen über das Leid, was kommen wird. Und dieses Weinen, das ist ganz nah an dem Klagen. Also auch das habe ich an meinen Morgenden des Gebetes entdeckt. Aber auch das ist heute nicht das Thema. Eins meiner jüngsten Entdeckungen ist, dass ich da bin in meiner kleinen Hütte und irgendwann kommt der Punkt, die Zeit, wo ich merke, ich habe genug Worte gemacht. Ich habe die Menschen, die Gott mir ans Herz legt, vor ihn gebracht. Ich habe gebetet für die Menschen. Ich bin auch am Danken am Ende. Es ist geschehen. Ich habe mir angewöhnt, für jeden neuen Lebenstag morgens zu danken, den ich leben kann. Das ist eine gute Angewohnheit, glaube ich. Und dann merke ich, irgendwann kommt die Zeit. Ja, man könnte noch hören, das ist auch noch sowas. Ich will hinhören auf Gott und dann, aber auch da kommt irgendwann das Ende und ich merke, ich will gar nicht mehr hören, ich will nicht mehr reden, ich will keine weiteren Worte finden, aber es gibt noch etwas, ich will Gott anschauen. Ich will zu Gott hinschauen und still vor ihm sein und ihn in seiner Andersartigkeit, in seiner Ungreifbarkeit, in seiner Größe, in seiner Schönheit einfach nur anschauen. Und dann passiert was in mir. Und dazu habe ich vor langer Zeit ein altes Lied gefunden, was wahrscheinlich heute niemand mehr kennt, aus der Jesusbruderschaft. Das heißt, im Anschauen deines Bildes, im Anschauen deines Bildes, im Anschauen deines Bildes, da werde ich verwandelt, da werde ich verwandelt, da werde ich verwandelt in dein Bild. Ich werde verwandelt in das Bild Gottes, was er von mir hat, indem ich ihm anschaue. Ein großartiger Gedanke. Und der hat, dieses Lied kommt ja nicht aus dem Nichts, sondern das hat eine biblische Aussage zur Grundlage. Und jetzt bin ich beim Predigttext angekommen tatsächlich. Jetzt lese ich euch vor, wo dieses Lied herkommt in der Bibel. Nämlich aus dem zweiten Brief an die Korinther, den Paulus schreibt. Im dritten Kapitel, da steht: Ja, ach so, ich lese bewusst aus der neuen Genfer Übersetzung, weil es kleine Differenzen, interessante Differenzen in der Übersetzung gibt. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Das ist ein Text. Boah. Wir schauen Gott an wie in einem Spiegel und dabei passiert was. Dabei passiert, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Na, wenn das nichts ist. Jetzt kann man noch ein bisschen genauer hinschauen, denn in diesem Text steht was Rätselhaftes drin. Ich glaube, den Anfang, der ist schlicht und einfach unverständlich. Da steht, ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht. Für uns heute erstmal unverständlich. Ich vermute mal, wenn Paulus zu gebildeten, frommen Juden gesprochen hat, war das nicht unverständlich. Er hat an die Korinther geschrieben, da waren nicht nur fromme Juden, da waren Menschen aus vielen Völkern und da waren wahrscheinlich die einen, die konnten es verstehen und die anderen, für die war es so wie für mich heute. Warum steht da mit unverhülltem Angesicht? Wenn es so einen Bezug gibt, den Paulus nicht erklärt, dann ist die erste Vermutung immer, das muss sich auf die Tora beziehen. Das große, wichtigste Stück des Alten Testamentes aus der Bibel, die Juden damals hatten. Da war nicht alles gleich wichtig. Die Tora, also für uns die ersten fünf Bücher, also die fünf Bücher Mose, das ragte heraus an Bedeutung. Und in diesem heiligen Schrank da in den Synagogen, da liegt ja auch nur die Tora-Schriftrolle, nicht das ganze Alte Testament. Das ist die erste Vermutung und diese erste Vermutung trifft zu. Der Bezug findet sich im zweiten Buch Mose, in diesem berühmten Geschehen, wo Gott dem Mose die Gesetzestafeln gibt. Das geschieht ja zweimal. Mose ist oben alleine auf dem Berg, empfängt die Gesetzestafeln und unten, während er weg ist und oben ist, da geschieht unten großes Unglück. Die Menschen können nicht warten, wissen nicht, was ist mit Mose, wird er wiederkommen? Und sie machen sich das goldene Kalb mit Genehmigung des Aaron. Das ist entsetzlich. Mose kann es nicht fassen, als er wiederkommt, ist bestürzt ohne Ende. Dann kommt das große Blutvergießen, was für uns heute kaum noch verständlich ist. Mose fleht um Vergebung für sein Volk. Und dann sagt Gott ihm, komm nochmal auf meinen Berg, nimm dir nochmal Steintafeln und ich will... Also er hat sie ja vorher zerbrochen, ich will dann nochmal die Gebote dir geben. Mose zieht wieder auf den Berg mit den Tafeln, bekommt die Gebote noch einmal und dann passiert was. Dann sagt er, wahrscheinlich unter dem entsetzlichen Eindruck dieser Abwendung dieses goldenen Kalbes. Ich habe so eine Sehnsucht nach dir, Gott. Ich will dich sehen. Und Gott sagt, niemand wird mein Angesicht sehen, auch du nicht. Bis heute hat niemand Gottes Angesicht gesehen, aber er bietet ihm eine kleine Alternative an. Er sagt, stell dich da in die Felsen und da irgendwo zwischen in so eine Kluft, wo du so halb verborgen bist, und dann will ich meine Herrlichkeit über dich hinwegziehen lassen. Das will ich dir anbieten. Und dann zieht die Herrlichkeit Gottes über Mose hinweg, aber natürlich, er sieht sein Angesicht nicht. Nun, nach diesem Erlebnis geht Mose mit den Tafeln nach unten zurück zu den Menschen. Und jetzt passiert in anderer Weise was Eigenartiges. Die Menschen erschrecken vor ihm, weil mit ihm etwas passiert ist, was er selber gar nicht wahrgenommen hat. Auf seinem Gesicht ist ein Glanz. Die Menschen merken das, er hat es nicht gemerkt, und die Menschen erschrecken und weichen von ihm. Darauf bezieht sich diese Stelle. Nämlich die Lösung, die Mose jetzt findet. Er nimmt sich ein Tuch und verhüllt sein Angesicht, damit die Menschen vor dem Glanz nicht mehr erschrecken müssen. Dieser Glanz war vergänglich, irgendwann war es dann nicht mehr nötig. Aber darauf bezieht sich Paulus, als er sagt, wir können vor Gott erscheinen mit unverhülltem Angesicht, weil mit Jesus ist das Anschauen Gottes anders geworden. Wir können Gott durch Jesus, in Jesus und durch Jesus hindurch anschauen. Und dann sehen wir Gottes Angesicht immer noch nicht, aber wir sehen wahrscheinlich mehr von Gott, als es vorher irgendwie möglich war. Und es kommt etwas in unser Leben hinein, ein Licht, eine Helligkeit, ein Glanz, der unvergänglich ist, der nicht mehr nach, weiß ich nicht, ein paar Tagen oder einer Woche verschwindet. Und daraufhin schreibt Paulus, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel, und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Und das ist doch ein wunderbarer Teil meines Gebetes. Das kann doch ein Teil unseres Gebetes sein, dass wir Gott anschauen. Ganz still, ohne Worte, einfach hinschauen, ihm die Sehnsucht entgegenhalten. Gott, ich will dich durch Jesus sehen. Das ist die Sehnsucht meines Herzens. Vorhin ist mir aufgefallen, als Brigitte dieses, ich weiß nicht, Gedicht oder wie man das nennt, vorgelesen hat. Da ist der letzte Gedanke da drin. Einmal wird mein Gebet so wie ein Auge sein, das dich erblickt, wie eine Hand, die du ergreifst, das Ende aller Worte. Das passt super. Bin ich froh, dass du das mitgebracht hast, das kannte ich nicht. Einmal wird mein Gebet so wie ein Auge sein, das dich erblickt, das Ende aller Worte. Und auf die Zeit freue ich mich, wenn das mal kommen wird. Das Ende aller Worte, und wir, den nie jemand von Angesicht gesehen hat, von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Amen.